Werbung. Als Unternehmer kann man noch so gute Ideen und Produkte haben, aber am Ende ist alles nichts wert, wenn man nicht verkauft. Wünschst du dir auch manchmal jemanden an deiner Seite, der dir den Rücken frei hält und dich auf deinem Weg zum Erfolg unterstützt? Wenn wir über Online-Business reden und nein, keine Angst, nicht über Online-Dating, dann habe ich die perfekte Lösung für euch und zwar Shopify. Wusstest du, dass bereits zehntausende deutsche Unternehmen auf Shopify vertrauen, darunter innovative Startups sowie Familienbetriebe mit langjähriger Tradition? Und ich war echt erstaunt, wer generell auf der Kundenliste von Shopify steht. Wir Aktionäre kennen ja Carrier Global, die verkaufen Klimatechnik und das dank Shopify 90% schneller und zu einem Zehntel der Kosten. Aber auch Remy Contreau, Samsonite, Sennheiser, Tommy Hilfiger und sogar der Fußballclub Brügge nutzen Shopify. Shopify ist die Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Mit Shopify kannst du deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System bis zu einer umfassenden E-Commerce-Plattform und sogar auf Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Egal ob Produkte präsentieren, Inventar verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln, Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business zu managen. Und das an einem einzigen vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste fokussieren, nämlich dein Business. Teste Shopify jetzt kostenlos und bring dein Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de/Mario. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Ist das jetzt der attraktivste Aktienmarkt der Welt? Ich verrate dir, was gerade die höchste Rendite verspricht und drei Top-Aktien. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute schauen wir auf den vielleicht spannendsten Aktienmarkt, den es gerade gibt auf der Welt. Wir schauen uns den Markt an und warum er gerade so attraktiv ist und auch auf drei konkrete Aktien. Und ich hoffe, du hast Lust, gerade wenn dir solche Themen gefallen, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn dir meine Videos generell gefallen, kannst du mir einen Riesengefallen tun und meinen Kanal abonnieren. Und jetzt legen wir sofort los. Ja, was verspricht gerade die höchste Rendite? JP Morgan hat eine klare Meinung dazu und hat Folgendes hier veröffentlicht. Es geht um die langfristig zu erwartenden Renditen über die nächsten 10 bis 15 Jahre. Und wer ist da vorne? Tada, es ist Japan. Ganz vorne vor Large Caps in der Eurozone und vor China. Und ihr seht schon zum Beispiel, US Large Caps müssen schon ein bisschen weiter runtergehen. Und die erwartete Rendite für Japan über die kommenden 10 bis 15 Jahre liegt hier fast bei 8%. Aber was macht japanische Aktien so attraktiv? Wir schauen uns heute viele Gründe an, aber starten wir mal mit der Bewertung. Und die ist einfach mal sehr attraktiv, wenn wir uns die Sicherheitsmarge anschauen von japanischen Aktien im Vergleich zu US-Aktien. Dann sehen wir, das Forward-KGV liegt in Japan gerade mal bei 13,5, deutlich niedriger als jetzt hier zum Beispiel 20,6, die PE-Ratio in den Vereinigten Staaten. Und interessant ist, wenn wir das mal vergleichen mit dem Earnings-Yield und dann der Differenz zu Staatsanleihen, dann sehen wir, die Differenz in Japan ist hier 6,09%. Also Aktien bringen einfach viel, viel mehr als Staatsanleihen und in den USA ist die Differenz ja verschwindend gering. Wenn wir uns die Anleiherenditen anschauen und dann die Rendite von Aktien, dann ist da kaum ein Unterschied. Und Japan begeistert uns bei Beating Beta in der Redaktion schon lange. Deswegen haben wir die letzten Wochen und Monate die Köpfe zusammengesteckt und haben Folgendes geschaffen. Heute gibt's die Weltpremiere, unser Inside Report Japan mit 20 Aktienfavoriten. Und die meisten davon, die hat niemand auf dem Schirm. Die kennt wirklich noch gar keiner. Es ist ein richtiges Brett geworden über Japan generell, aber natürlich vor allem über die Aktien. Und das Tolle ist, ihr könnt euch das jetzt zum Aktionspreis holen von 79,99 €. Das sind fast 50% Rabatt gerade, nur für kurze Zeit. Und das Tolle ist natürlich für alle Abonnenten von Beating Beta Plus ist dieser Report selbstverständlich inklusive. Link dazu unten in der Beschreibung. Und heute gibt's natürlich einen Einblick in unseren Report. Da lasse ich euch ein bisschen teilhaben, was wir da geschaffen haben. Und es gibt auch drei exklusive Aktien nur für euch aus unserem Report. Kommen wir kurz zu meinen Japan-Eindrücken. Ich war ja letztes Jahr in Japan, werde dieses Jahr schon wieder dort sein in ein paar Wochen und es ist wirklich eine faszinierende Welt. Wir kennen ja dieses Hightech-Vorurteil und das stimmt natürlich. Hier sehen wir so einen Klassiker, überall 3D-Animationen, wo man hinschaut. Es ist viel Hightech, aber Japan ist ein Land der Widersprüche. Es ist auch sehr traditionell, konservativ. Man könnte eigentlich sagen, zwischen Value und Wachstum. Hier seht ihr es natürlich sehr viel Kultur, sehr viel Tradition. Es sind viele Dinge auch verpönt, laut zu sein oder auch Tattoos zum Beispiel und so weiter und so fort. Viele Dinge sind verpönt oder ein sehr lautes Parfum auch in der Öffentlichkeit zu tragen. Und was mich vor allem auch überrascht hat, Land der Widersprüche, ja, viel Tech, aber man braucht auch sehr viel Bargeld in Japan zum Beispiel, obwohl es hochtechnologisiert ist. Es ist wirklich ein faszinierendes Land voller Widersprüche, teilweise sehr laut, auch die Optik, aber dann auch wieder sehr leise, sehr dezent. Also Japan wirklich eine Faszination für sich. Und Japans Wirtschaft erlebt ein Comeback. Oder man könnte auch sagen, juhu, die Inflation ist zurück. Und da wird der ein oder andere jetzt aufschrecken und sich denken, Gottes Willen, Inflation, das ist doch eine Katastrophe. Er hat zu hohe Inflation natürlich, aber Japan steckte wirklich viele, viele Jahre in einer Deflationsspirale und Deflation ist für die Wirtschaft auch Gift. Viele würden, glaube ich, sofort unterschreiben und sagen, Deflation ist sogar gefährlicher für die Wirtschaft. Was ist der Effekt? Ja, die Preise fallen und es wird eben ständig hinten rausgeschoben, dass man kauft, konsumiert. Das kann massiv aufs Wachstum drücken und in Japan feiert man Folgendes und zwar jetzt das vierte Jahr in Folge eine Inflation von mehr als 2%. Und der wichtige Effekt dabei, die Löhne steigen. Nominal steigen sie, zuletzt um 4,8%, aber auch wichtig, vor allem real wachsen die Löhne auch und das ist natürlich etwas, was die Wirtschaft belebt. Und die Rechnung ist einfach, die Wirtschaft zieht an, die Binnennachfrage steigt und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Japan ist auch wieder halbwegs in der Normalität angekommen, denn was war die Folge der Deflation? Natürlich massiv niedrige Zinsen. Die Notenbank, die Bank of Japan, hat ja zuletzt die Zinsen angehoben. Das war eine Sensation. Das hat den einen oder anderen auch verunsichert. Da hatten wir auch den Finanzmärkten ja mal ein leichtes Beben, aber sie geht behutsam vor und man ist sozusagen wieder mit einem Bein in der Realität. Das ist ganz, ganz wichtig und die ultra lockere Geldpolitik, die ist passé. Also es entwickelt sich mit Langsamkeit und Augenmaß in Richtung Normalität. Der Yen, der wurde in den letzten Jahren auch ordentlich verprügelt. Hier sehen wir mal, wie der abgestürzt ist in den letzten Jahren, jetzt hier im Verhältnis zum US-Dollar. Aber er hat sich stabilisiert, das muss man sagen. Zwischendurch hat man sich wirklich Sorgen machen müssen, denn das ist das niedrigste Niveau seit den 1990er Jahren. Aber es hat sich stabilisiert und man muss eines sagen, der schwache Yen hat natürlich auch Vorteile für Japan. Er ist in gewisser Weise ein Turbo, nämlich für die Exporteure, die können natürlich viel günstiger dann verkaufen ins Ausland, also die sind deutlich wettbewerbsfähiger. Dann lockt das auch Millionen Touristen ins Land. Das ist Wahnsinn, wie viele Touristen in den letzten Jahren nach Japan geströmt sind und das reißt auch noch überhaupt nicht ab und das kurbelt natürlich dann die Nachfrage nach japanischen Produkten auch weltweit an. Also man kann sagen, Japan wächst wieder, Japan ist wieder da. Und Japan ist ein Mekka für Stockpicker. Warum? Weil sehr viele Aktien unter dem Radar fliegen, unbekannt sind und auch einfach wenig bis gar keine Analystenabdeckung haben. Hier können wir mal drauf schauen. Und zwar ist das hier eine Analyse von CLSA. Und im Topic sind rund 56% der Unternehmen mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis unter 1 völlig ohne Analystenabdeckung. Das muss man sich mal vorstellen. Weitere 22% haben gerade mal ein oder zwei Analysten auf dem Papier. Also da sieht man, das ist ein Markt, wo man natürlich auch mal mehr Chancen hat, eine Perle zu finden. Und in Japan ist in den letzten Jahren sehr viel passiert. Die sogenannte stille Revolution. Und da wollen wir mal kurz drauf blicken. Das haben die meisten wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm oder nicht mitbekommen. Schauen wir mal ins Jahr 2014. Damals gab es schon den sogenannten Stewardship Code, also ein Regelwerk, das institutionelle Investoren verpflichtet, ihre Stimmrechte aktiver wahrzunehmen und sich stärker für Kapitaldisziplin in den Unternehmen einzusetzen. Das ist jetzt schon 11 Jahre her und dann ging es schnell weiter. Damals noch Shinzo Abe hat das ins Spiel gebracht. 2015 wurde dann der Corporate Governance Code eingeführt und das war dann wirklich ein Wendepunkt. Es wurde nämlich hier verpflichtend für börsennotierte Unternehmen, dass sie unabhängige Direktoren in ihre Boards holen und dass man dann eben auf mehr Eigenkapitalrendite hinarbeitet. Und dann ging es in den letzten Jahren munter weiter. Die Tokyo Stock Exchange wurde zum Beispiel neu strukturiert und die Japan Exchange Group ist auch wirklich in die Offensive gegangen. Hier ein Beispiel, sie hat Unternehmen 2023 aufgefordert mit Kurs-Buchwert-Verhältnis unter 1, dass sie Gegenmaßnahmen ergreifen, etwa durch bessere Kommunikation, Kapitalmaßnahmen oder strategische Neuausrichtung. Und wer nicht reagiert, ja, riskiert die Herabstufung oder perspektivisch sogar ein Delisting. Also da seht ihr, da ist in den letzten Jahren wirklich viel passiert und Wirkung zeigt das Ganze auch schon. Zum Beispiel Aktienrückkäufe sind viel, viel stärker geworden. Und nicht nur das, auch die Eigenkapitalrendite hat sich spürbar verbessert. Das sehen wir hier. Das war eine Schwäche japanischer Unternehmen, aber sie hat sich seit Einführung der Corporate Governance Reformen fast verdoppelt und die Gewinne wachsen auch stabil. Also da sehen wir, da entwickelt sich oder hat sich schon viel in die richtige Richtung entwickelt. Und die Bilanzen der japanischen Unternehmen sehen sowieso gut aus. Da verweisen ja viele Experten auch schon seit Jahren drauf, wie zum Beispiel Dr. Jens Erhardt oder auch Dr. Hendrik Leber, die immer wieder darauf hingewiesen haben. Die Bilanzen in Japan sehen gut aus. Da sind hohe Cash-Reserven, da sind wenig Schulden, da ist Spielraum für Rückkäufe, für Dividenden oder auch, dass man in Wachstum investieren kann. Hat Japan jetzt gar keine Probleme mehr? Oh doch, Japan hat wie viele Staaten große Probleme. Fangen wir mal an mit dem offensichtlichsten, die hohen Schulden. Und da kann einem schwindlig werden, haben viele von euch sicherlich auf dem Schirm im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Ja, da steht Japan deutlich über 200%. Da sehen wir aber zum einen mal, dass so eine Zahl alleine jetzt nichts aussagt. Japan ist noch nicht untergegangen und hier sehen wir es, sie gehen schon sehr, sehr lange mit so hohen Schulden um. Es ist in gewisser Weise ein Experiment, ja, das kann auch theoretisch noch schief gehen, aber was Hoffnung macht, hier seht ihr nämlich die Prognose, dass das Ganze nicht einfach weiter steigt, wie zum Beispiel in den USA, wo wir das ja in den letzten Jahren sehen. Da geht es ja raketenhaft nach oben, ist zwar niedriger, aber trotzdem bei Japan erkennen wir einen Trend von der Spitze wieder nach unten. Und Japan hat eine verheerend schlechte Demografie. Was heißt das? Viele alte Menschen, wenig Junge, wenig Nachwuchs. Ein Drittel der Bevölkerung ist bereits über 65 Jahre. Tendenz steigend. Hier seht ihr es mal, die Entwicklung. Also hier die 65-Jährigen, hier die dunkle Kurve. Ja, da sind wir schon bei weit über einem Drittel hier. Und die Jungen hier in hellgrau, da 0 bis 14 Jahre sehen wir, ist im Keller mit 11,25%. Das ist natürlich eine grausame Entwicklung. Das hat Japan aber nicht exklusiv. Solche Entwicklungen sehen wir in China, sehen wir in Deutschland ja auch. Da ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist eben in vielen Ländern ein Problem, gerade in vielen westlichen. Und es ist ein Problem, aber es kann natürlich auch als Turbo genutzt werden. Nämlich für Innovation. Daran wird man nämlich nicht vorbeikommen. Und da ist Japan uns schon weit voraus. Es ist eines der führenden Länder in der Produktion industrieller Roboter. 5 der 10 größten Robotikhersteller stammen aus Japan. Das ist schon beeindruckend. Und das ist in gewisser Weise auch ein Muss. Das werden wir bei uns wahrscheinlich auch sehen. Ja, Automatisierung, Roboter und Co., um diesem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Jetzt glaube ich, habt ihr schon mal einen sehr guten Eindruck bekommen, was in Japan ja passiert ist in den letzten Jahren. Ich bin da jetzt nicht bei allem komplett in die Tiefe gegangen, aber ich glaube, das reicht erstmal, um einen guten Überblick zu haben. Viel mehr Details gibt es natürlich in unserem Report und daraus möchte ich euch jetzt mal 3 Unternehmen, 3 spannende Aktien vorstellen. Und das erste Unternehmen ist Pan Pacific. Geschäftsmodell ist im ersten Schritt relativ einfach erklärt und für alle, die schon mal in Japan waren, vielleicht kennt ihr diesen lustigen Pinguin hier, Don Quixote. Das ist hier einmal aus Osaka, da war ich selber vor Ort, die Bilder habe tatsächlich ich gemacht. Also einmal in Osaka und hier seht ihr es nochmal in Tokio. Und was ist das jetzt, Don Quixote, Pan Pacific? Es sind Geschäfte, die verkaufen viele, viele Sachen. Also erst auf den ersten Blick würde man sagen, das ist ein Ramschladen, wenn man da reinkommt. Also da gibt's wirklich alles. Socken, Essen in zig verschiedenen Ausführungen. Allein KitKat zum Beispiel gibt's da in 100 verschiedenen Sorten. Jetzt mal übertrieben. Also die verkaufen auf den ersten Blick fast Alles. Klingt jetzt auf den ersten Eindruck mal furchtbar, so kompletter Overload und Ramschladen. Verdient man damit Geld? Oh ja, denn Pan Pacific Holdings hat das geschafft, aus diesem Overload-Geschäftsmodell wirklich ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu machen. Und das Konzept ist Convenience plus Discount plus Amusement. Also es ist ein Erlebnis und es spielt natürlich der Preis auch eine große Rolle. Und das funktioniert nicht nur in Japan sehr, sehr gut, sondern auch schon in Singapur, in Hongkong, in Kalifornien oder auch in Hawaii. Also das ist schon auch sehr interessant, dass es nicht nur in Japan funktioniert, sondern dass man auch schon expandiert. Und es ist wirklich ein Erlebnis und das erkläre ich jetzt euch jetzt mal genau. Der Preis spielt eine Rolle, aber der Preis ist jetzt nicht der Burggraben, sondern es ist eher das System. Denn man hat eine Eigenmarke, die heißt Yonetz. Das ist schon mal eine voll kontrollierte Lieferkette. Da hat man schon mal ein Ass im Ärmel. Dann ist das alles App gesteuert, das Customer Relationship Management. Man hat 15 Millionen aktive Nutzer auf der sogenannten Majika App. Da ist nicht nur Pan Pacific, also Don Quixote exklusiv. Da gibt's auch andere Marken, aber da ist man mit dabei. Und da gibt es natürlich ständig Angebote für Kunden, da gibt es Coupons, also da lockt man die Kunden ins Geschäft und das Ziel ist 30 Millionen Nutzer von 15 auf 30 Millionen verdoppeln bis 2027. Das Interessante ist, das Sortiment wird täglich angepasst, ist dezentral gesteuert und keine zwei, vier Jahren sind gleich. Da sind wir schon beim Erlebnis, also die Treasure Hunt Logik sozusagen, dass man ja was Besonderes findet, weil eben nicht überall das gleiche Sortiment ist, sondern man schaut eben, dass man irgendwas findet und dann noch zu einem guten Preis. Also Überraschung ist eben auch ein ganz wichtiger Teil dieses Konzepts. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt, denn man hat richtig Rückenwind. Ich habe vorher den Tourismus schon angesprochen, das ist Wahnsinn. 2024 kamen 36,8 Millionen ausländische Besucher nach Japan, mehr als je zuvor. Und hier seht ihr es mal, die Tax-Free-Sales, die sind einfach mal hier bei Pan Pacific durch die Decke geschossen und einfach mal um 124% gestiegen auf ein neues Rekordniveau. Und es ist ein sehr einfaches, aber geniales Konzept. Man hat sehr, sehr lange geöffnet. Es ist sehr, sehr auffällig, allein schon mit diesem Männchen, mit diesem Pinguin in Osaka. Wie gesagt, ein Riesenladen mittendrin, zentraler geht's nicht. Man hat lange Öffnungszeiten und nicht nur für Japaner, sondern vor allem für viele Touristen ist das dann eben so die erste Anlaufstelle oder vielleicht die letzte, wenn man sich dann nochmal richtig vollladen will und eben auch Sachen kaufen will, die man zu Hause nicht bekommt. Schauen wir auf die Zahlen von Pan Pacific. Die Aktie ist schon ordentlich gelaufen, deswegen ist die Bewertung leider nicht spottbillig. Aber was wirklich beeindruckend ist, das sind die Margen. Jetzt würde man ja denken, bei so einem Geschäftsmodell, ja, vielleicht schlagen die viel um, ist ganz nett, aber wahrscheinlich bleibt nicht so viel hängen. Bruttomarge 32%. Das finde ich schon beeindruckend. Also da läuft's wirklich richtig, richtig gut. Die Eigenkapitalquote mit 35,8% ist auch gut. Dividende auch nicht unattraktiv für Anleger und Free Cashflow, der ist positiv. Man will natürlich weiter expandieren. Das ist jetzt die Frage, ja, wo ist die Skalierung? Neue Filialformate sind geplant, stärkere Digitalisierung, sicherlich noch ein guter Hebel, mehr App-Integration und vor allem mehr Ausland. Schon jetzt, das finde ich beeindruckend, stammt 20% des Umsatzes aus Übersee und die nächsten Filialen sollen schon eröffnet werden in Guam, Kuala Lumpur und auch nochmal auf Hawaii. Jetzt kommen wir zum zweiten Unternehmen. Und das ist Advantest. Und Chips müssen ja nicht nur gebaut werden, sondern die müssen auch geprüft werden. Und da ist Advantest Weltmarktführer für automatisierte Halbleiter-Testsysteme. Also das sind hochpräzise Maschinen, die eben Chips auf Fehler prüfen, bevor die in irgendwelche Smartphones, Server oder Autos oder sonst was verbaut werden. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, schauen wir uns das einfach mal an. So sieht das aus. Man kann sich das eigentlich vorstellen wie eine Art TÜV für Mikrochips und viele bekannte Unternehmen, viele ja auch KI-Player, Chip-Player wie TSMC, Samsung oder Intel setzen schon seit Jahrzehnten auf Advantest. Also das ist wirklich ein ganz großer Player. Die Marktstellung, die ist natürlich Weltklasse. Advantest kontrolliert rund 58% des globalen ATI-Marktes und in anderen Bereichen, da ist es sogar noch mehr. Also man hat ein quasi Oligopol mit Teradyne zusammen und das Schöne ist für Investoren, für Aktionäre, die Eintrittsbarrieren, die sind natürlich sehr, sehr hoch. Sowas mögen Investoren, das ist ein klassischer schöner Burggraben, denn Technologie ist natürlich hochkomplex. Jahrzehntelange Entwicklungsarbeit, natürlich auch noch hohe Kosten, wenn ich sowas überhaupt machen will. Dann auch eine hohe Integration bei den Kunden, hohe Wechselkosten. Also neue Wettbewerber, das ist relativ schwierig. Und was macht den Burggraben so tief? Man ist natürlich Technologieführer, logisch, in dieser Position. Man hat viel wiederkehrendes Geschäft. Also man schließt ja nicht nur einmal dann einen Vertrag ab oder kassiert einmal, sondern Wartung, Kalibrierung, Updates. Also Kunden zahlen lange, nachdem die Hardware installiert wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. Und man hat natürlich eine hohe Kundenbindung. Wie gesagt, hohe Wechselkosten, das ist nicht so einfach. Also man hat da einen starken Lock-in-Effekt. Das ist auch sehr schön als Investor, als Aktionär, wenn man das hat. Und der Testbedarf steigt natürlich gerade auch mit der Komplexität. Das schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Das operative Ergebnis wurde zuletzt um fast 40% nach oben korrigiert. Das läuft richtig gut. Deswegen ist die Aktie jetzt auch kein super, super Schnapper mehr. Forward KGV bei fast 29, aber es läuft eben brutal gut. Die Bruttomarge bei 57%, das ist sehr schön. Das gefällt Investoren. Die Kurschance, seht ihr, ist immer noch sehr, sehr hoch, weil eben das Wachstum brutal ist. Man hat jetzt hier eine durchschnittliche Wachstumsrate über die kommenden Jahre von fast 20%, 18%. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell. Ganz wichtiger Disclaimer natürlich, alles, was ich in diesem Video erzähle, dient der Information und ihr macht alles, was ihr aus diesem Video ableiten solltet, auf eigenes Risiko. Wenn dadurch Verluste entstehen sollten, dann machst du das zu 100% auf eigenes Risiko. Weder ich noch der Kanal haften für mögliche Verluste, die aus diesem Video entstehen könnten. Und jetzt kommen wir zum dritten Unternehmen und das ist eine Mischung, ja, die findet man, glaube ich, so ganz, ganz selten. Das Unternehmen heißt Maeda Kosen. Und da fangen wir mal mit der ganz spannenden Sache an. Wenn einer von euch zu Hause Formel 1 gerne schaut und da verbrettert so ein Bolide von Red Bull Racing zum Beispiel vorbei mit ein paar hundert kmh und ihr schaut mal auf die Felgen, dann sind die von BBS und das ist die Premium-Marke von Maeda und die ist exklusiver Felgenlieferant der Formel 1. Ist jetzt ganz nett, jetzt denkt ihr euch vielleicht, naja, das ist ja sicherlich ein ganz gutes Business, aber ist das jetzt was so Großes, steckt da so viel Geld drin? Es steckt viel mehr hinter diesem Unternehmen, denn es ist einfach eigentlich ein Infrastrukturkonzern, der in Japan Brücken stützt, Hänge sichert und auch Häfen schützt. Also das ist eine riesengroße Nummer. Maeda ist nämlich Japans führender Konzern für sogenannte Geotextilien. Haben viele vielleicht noch nicht gehört. Was heißt das? Das sind technische Materialien, die unter Straßenböschungen und Küstenlinien eingesetzt werden und in vielen Infrastrukturprogrammen des Landes sind sie Standard. Das sorgt natürlich schon mal für sehr viel Planungssicherheit. Da hat man da natürlich schon auch mal einen großen Kuchen. Und jetzt ist die Frage, wer sind die Kunden? Zum Beispiel Bahnunternehmen, Baubehörden, auch Katastrophenschutz oder Hafenbetreiber. Und das Schöne ist, man ist natürlich in Japan sehr präsent, aber auch die internationale Präsenz wird immer stärker. Man produziert zum Beispiel in Vietnam und hat wachsende Nachfrage über die europäische BBS-Tochter. Der Premium-Bereich läuft da super, denn die BBS-Felgen sind jetzt nicht nur bei Formel-1-Boliden drauf, sondern auch bei Supersportwagen weltweit. Also das ist schon eine spannende Sache und der Exportanteil wächst rasant. 2024 hat sich der Auslandsumsatz fast verdoppelt. Und die Zahlen sehen einfach mal richtig gut aus bei dieser Aktie. Schauen wir mal drauf. Wir haben eine Bruttomarge von 38%. Das ist schon mal sehr, sehr ordentlich. Wir haben ein Forward-KGV von 14,2. Also die Aktie ist bei weitem jetzt nicht super überbewertet und sehen hier eine Kurschance, wenn wir mal auf die Analystenschätzungen schauen, von 43%. Wachstumsrate ist stabil über deutlich zweistellig. Also das ist schon spannend. Der Free Cashflow, der ist stabil positiv. Schulden hat man praktisch keine. Aktienrückkäufe führt man laufend durch. Also das ist schon von den Zahlen her wirklich ein sehr schönes Gesamtpaket. Und wo kann da jetzt noch mehr kommen? Wo ist da die Magie, die Musik? Es ist natürlich Japan ein komplizierteres Land. 100 aktive Vulkane, dann hat man natürlich Taifune, tektonische Instabilität. Also da ist natürlich viel Kompetenz gefragt und da muss natürlich auch einiges erneuert werden. Jetzt haben wir natürlich noch Themen wie Klimawandel, Extremwetter, also Bodenerosion, Starkregen, Küstenschäden. Maeda liefert da die Systeme für den Katastrophenschutz auch. Da geht's um Drainagen, da geht's um Verstärkungsmatten, Dammverstärkungen. Also das sind alles Lösungen, was dieses Unternehmen bietet. Und dann hat Japan auch eine gute Infrastruktur, aber sie ist halt auch schon sehr alt, aus den 60er Jahren, aus den 80er Jahren. Hier können wir mal drauf schauen, was da erneuert werden muss, wenn wir mal auf hier Autobahnbrücke schauen, auf Tunnel. Und da seht ihr den Anteil der Infrastruktur 50 Jahre oder älter. Das wird immer mehr und das ist natürlich dann auch, ja, zum Beispiel auch Häfeneinrichtungen, Hafeneinrichtungen. Das ist dann schon sehr, sehr ordentlich und da steckt natürlich auch viel Musik drin. Da sollen in den kommenden Jahren bis 2030 auch viele Milliarden natürlich in die Infrastruktur fließen. Maeda steht auf der Angebotsliste ganz, ganz klar. Also man hat ein solides Infrastrukturgeschäft dann mit dem Premium-Segment, das dann nochmal eine ganz andere Baustelle ist. Also ich finde, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare von den dreien, was ist euer Favorit? Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, euch hat der Japan-Einblick gefallen und auch die drei Aktien aus unserem Report. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ja, wie schätzt ihr Japan ein? Was ist vielleicht euer Aktienmarkt, wo ihr sagt, das ist wirklich ein Favorit? Ich finde es immer generell ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sagt, ich gehe jetzt nur nach Ländern, aber Japan ist, glaube ich, schon ein spezieller Fall und auch bei vielen im Depot sicherlich jetzt nicht überrepräsentiert. Und wie gesagt, nochmal unser Inside Report mit 20 Aktienfavoriten jetzt zum Aktionspreis. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. So Leute, und jetzt bin ich raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann am Samstag wieder beim aktuellen Briefing. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.